Willkommen zu einer neuen Folge bei Kundenzentriert, dem Podcast für Kundenzentrierung, agile Führung und zeitgemäße Organisationsentwicklung. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge mit dem top aktuellen Thema KI im Vertrieb. Wir wissen ja alle, dass KI spätestens seit ChatGPT in den ja auch deutschen Köpfen angekommen ist, bei den Schulen, bei den Privatinteressierten einfach für das Thema Innovation und natürlich auch bei den Wirtschaftsunternehmen. Und heute spreche ich mit Barbara Lampel über das Thema KI im Vertrieb. Herzlich willkommen, Barbara.
Sehr gerne und vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich schon sehr.
Sag mal, wir haben ja eben darüber gesprochen, dass du mit 13 deinen ersten Aushilfsjob hattest. Damals hast du bist ja noch jung, jetzt muss ich aufpassen, dass ich dich ins Fettnäpfchen trete, aber damals hast du wahrscheinlich, wie ich mit 13 Jahren, noch überhaupt keine Ahnung gehabt, was irgendwann im Jahr 2024 in deutschen Unternehmen passiert. Speziell KI, das war für mich immer so Science Fiction, Star Wars, Star Trek. Aber jetzt sind wir ja schon mittendrin, Barbara, oder ist das jetzt im Augenblick nur heißer Scheiß, der uns mit ChatGPT und Co. da verkauft wird?
Am Ende des Tages muss ich eins vorweg verraten, ich habe nie Data Science studiert. Ich bin so alt, dass ich Mathe studiert habe. Ich habe zwar einen Lehrauftrag seit 2016 in Data Science, aber den Begriff gab es zu meinen Studienzeiten einfach nicht. Und wie landet man in der Data Science? Ich würde sagen, fast wie die meisten von uns da gelandet sind, wenn sie die Ü40 schon haben, indem wir entweder Mathe oder Physik studiert haben. Und in dem Fall bei mir in der Kombination mit Finance, aber auch mit Psychologie. Und das ist also das klassische Jagdfeld, wo man sich dann so rumtreibt, eben so im Banken-, Versicherungswesen und sonst irgendwas. Und dadurch, dass ich aber eben auch die Psychologie-Seite mit studiert habe, war mir die Sales- und Marketing-Seite immer etwas näher und auch ein bisschen spannender und ähnliches alles. Und deswegen bin ich dann nochmal ein bisschen mehr tiefer über die letzten, ja, bei mir sind es jetzt 2 Jahrzehnte AI-Shit, eingestiegen, auch noch mehr auf das, was man so schön neudeutsch Data-Driven Revenue Operations zu machen, also auch nochmal mehr die Vertriebsseite, die vertriebsstrategische Seite zu unterstützen und das eben auch schon sehr frühzeitig mit so gut wie es geht mit Daten und dann eben auch voll AI getrieben. So landet man da.
Das ist spannend von der Geschichte und wir werden auch nochmal so ein bisschen biografisch in das Thema AI schauen, weil du hast mir im Vorgespräch gesagt, AI oder künstliche Intelligenz, das Thema ist eigentlich schon 80 Jahre alt. Habe ich das richtig verstanden? Mag mir kaum glauben.
Das hast du völlig richtig. Ja, man mag es kaum glauben, was es sorgt immer für so ein bisschen wie, das ist doch jetzt neu. Nein. Hüpfen wir mal kurz zurück in ein dunkles Zeitalter, denn die Enigma wurde durch Turing, also Enigma-Verschlüsselungstechnik der Deutschen, / der Nazis, wurde in England mit dabei Turing und Turing fand als einer der Mathematiker und Physiker, die an diesen Projekten gerade zu der Zeit super beteiligt waren, super spannend. Und so ist die Idee der Idee entstanden, eine künstliche Intelligenz zu bauen. Und das fing eben 43, 44 an, das ist jetzt also wirklich schön 80 Jahre alt. Und wir haben auch schon die ersten Implikationen oder Applikationen, um eigentlich genauer zu sein, auch schon in den 60er Jahren gesehen. Also nein, es ist nicht so neu, wie manche vermuten. Nur weil wir jetzt natürlich in einem anderen Zeitalter sind, im Zeitalter der Generative AI und das ist definitiv eher neu.
Ja, okay. Und ich weiß gar nicht, wann das so anfing. Ich kann mich erinnern, ich saß mit Freunden aus meiner Schulzeit so beim jährlichen Grünkohlessen zusammen, also sehr traditionell. Und einige, wie ich in der Selbstständigkeit, andere im Lehrerberuf und der IT-Crack unter uns sagte, hey, habt ihr schon mal ChatGPT gesehen und genutzt? Und die Lehrerinnen und Lehrer sagten natürlich alle, was ist das denn? Ich hatte davon gehört, aber bei weitem noch nicht in dem Maße wie jetzt heute. Aber mit einmal ging das durch die Decke. Gab es da irgendeinen YouTuber, der das so viral gemacht hat? Was war eigentlich der Durchbruch? Kannst du das noch nachvollziehen?
Der Durchbruch war relativ einfach. Also grundsätzlich OpenAI ist natürlich auch älter als dieser Durchbruch im November 2022, weil das war der Zeitpunkt, als ChatGPT released worden ist. GPT-2 als Modell und auch als performantes Modell für die Nerds unter uns kam bereits im ganz früh am Anfang 2019 raus und hat schon mal gezeigt, was da jetzt auch statusmäßig wirklich geht. Mai 2020, mitten in der Pandemie, kam GPT-3 raus und da ist uns allen schon mal erstmal die Hutschnur geplatzt im Sinne von, wow, what's happening now? Also wirklich, aber immer noch sehr, sehr nerdy. Was ist passiert? OpenAI hat einen sehr alten Trick aus dem Buch, wie machen wir Technik, für die Masse erlebbar eigentlich angewendet. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, in den 60er Jahren haben wir die Implikationen schon gesehen. 1965, 66 kam Eliza raus. Eliza war der erste, Achtung, haltet euch fest, Chatterbot. Das war also noch mit ER, wir chattern. Ganz niedlich, ich finde das immer sehr drollig. Und in diesem Paper zu Eliza gibt es einen legendären Satz, wo die Sekretärin, die auch quasi mit Eliza kommuniziert hat, den Professor den Raum verweist, weil sie hier ein intimes Gespräch führen. Das zeigt ein bisschen, dass, weil das berühmt-berüchtigte Frontend, also die im Prinzip, dass es so einfach geworden ist, und das ist auch der große Durchbruch der Generative AI, so einfach geworden ist, mit der AI zu reden, hat diesen wahnsinnigen Hype verursacht, weil das war früher einfach nicht möglich. Die Nerds mussten mit der AI sprechen und erst recht nicht in, wir sprechen wirklich mit der AI, also so wie wir reden, da reintippen, das gab es früher alles nicht. Und das ist im Prinzip, ist es eins der klassischen Beispiele. Ist die Anwendung nur nutzerfreundlich genug, geht das Ding durch die Decke.
Ja, und ich glaube, jetzt sind wir auch genau an diesem Punkt, wo sich viele Unternehmerinnen und Unternehmer auch fragen, welche Anwendungsbereiche habe ich in meiner Organisation, um AI auch wirklich zu nutzen. Weil so wie ich das aus meinen Gesprächen mit Kunden auch immer wieder höre und wahrnehme, wird es eben genauso entweder in diese Nerdy-Ecke gestellt, das sind so die Freaks, ja, die da irgendwie tüfteln, wie früher auf den LAN-Partys, oder es sind eben die großen Versicherungen, Banken, die natürlich Millionen von Daten auswerten, um Kundenportfolios zu optimieren. Aber wir wissen, in hier der deutschsprachigen Wirtschaftswelt dominiert ja zumindest auch, was das Volumen anbetrifft, der Mittelstand. Also die mittelständischen Unternehmen sind ja sehr, sehr wirtschaftsstark, und da höre ich dann häufig auch so Dinge wie, ja, unser Marketing nutzt auch schon ChatGPT, um Texte zu verfassen. Und damit wird es auch mal so ein ganz bisschen noch belächelt. Ich glaube, vielen ist noch gar nicht der wirkliche Nutzen und auch die Präsenz von AI im Alltag, auch vor allen Dingen im Vertriebsalltag bewusst. Also Vertrieb, das soll jetzt vielleicht einfach mal die ganz offensichtliche Brücke sein. Wo glaubst du, ist es jetzt schon sinnvoll und wo wird AI jetzt schon genutzt?
Also lass mich andersrum sagen, falls der liebe Mittelstand, falls ihr auch nur ansatzweise irgendein Tool benutzt, wie HubSpot, Salesforce, irgendein CRM, Pipedrive, habe ich jetzt alle genannt, ich habe keinen Affiliate-Link, Marisa, tut mir sehr leid, aber wenn ihr auch nur irgendein Tool benutzt, dann ist da drin AI bis zu einem bestimmten Punkt vorhanden. Und jetzt hier Shoutout bitte an unsere Außendienstmitarbeiter. Ihr werdet das wahrscheinlich täglich nutzen, denn ohne Google Map komme ich garantiert nicht von A nach B mehr. Das war früher mal anders. Aber das ist auch hart AI. Also bitte, wir nutzen das alles sehr klar schon. In vielen Tools, weil AI der Überbegriff ist, haben wir bereits Sachen drin. Und die klassischen, da entstehen dann quasi auch die klassischen Anwendungscases, sei es eben, dass wir Daten überhaupt eben erzeugen und sei es, dass ihr irgendwie so die berühmten Dealflow aufbaut, die man sich dann angucken, Themen so wie, wie lang ist unser Vertriebszyklus, wie lang braucht der Kunde denn zum Entscheiden? Allein die ersten klassischen Reports, ja, das ist noch sehr Data Analysis, also die Analyse, aber das ist die Grundlage, dass es überhaupt danach stattfindet. Das sind klassische Anwendungscases, aber auch wenn ihr, und ich sage immer, nicht nur im Marketing denken, also in meiner Wahrnehmung schreibt der Vertrieb erheblich mehr E-Mails, auch da ist eine Generative AI eine großartige Möglichkeit, auch einfach klassische Sales-Methoden nochmal in eine gute E-Mail reinzuschreiben und nicht jedes Mal das Rad neu zu erfinden, denn da ist AI eigentlich im Prinzip besonders die Gen-AI, also über die wir jetzt gerade sehr konkret reden, natürlich ein großartiges Helferlein. Das kann mit sehr strukturierten Vorgaben sehr gut, sehr individuell arbeiten und euer Leben massiv erleichtern und gleichzeitig, und das ist eigentlich das Coole, Studien zeigen, es wird nicht nur effizienter, nein, auch die Qualität steigt, wenn man weiß, wie man es richtig bedient. Aber die Einsatzmöglichkeiten sind sehr, sehr zahlreich. Egal, ob man sich mal was analysieren lassen will im kleinen Stil oder eben Texte erzeugen will oder einfach nur mal überlegen will, vielleicht rede ich mit dem mal für ein schwieriges Kundengespräch oder sowas. Zahlreiche Ansatzpunkte und Möglichkeiten, egal wie klein oder groß das Unternehmen ist. Ja, mehr Daten hilft, aber ansonsten, wir können ganz klein anfangen.
Ja, ja, genau. Darauf würde ich auch gleich nochmal zu sprechen kommen. Aber ein Impuls, den ich gerade so loswerden möchte, du hast mich gerade darauf gebracht, viele, glaube ich, haben nach wie vor diese Vorannahme durch AI, also durch die künstliche Intelligenz wird der Mensch in einem wesentlichen Teil ersetzt. Und meine Sichtweise ist, er wird genau da ersetzt, wo der Mensch auch nicht gerade besonders stark ist, was er auch nicht gerade gerne macht. Also wir wissen ja, dass ein Außendienstmitarbeiter, Zahl stammt von Salesforce, also nur den geringeren Anteil seiner Arbeitszeit, ich glaube 40% roundabout, wirklich mit echter Kundenkommunikation beschäftigt ist, die anderen 60% sich und andere administriert und irgendwelche Excel-Sheets füllt. Und ich kenne keinen Außendienstmitarbeiter, der sagt, hurra, Armin, ich habe heute wieder 2 Tage an den Forecast-Zahlen für meinen Bereich gesessen. Ja. Die wollen raus zum Kunden, die wollen mit Kunden in Dialog stehen. Die wollen kreativ sein.
Genau. Also es ist mir jetzt auch noch nicht vorgekommen, dass mich morgens ein Außendienstler angerufen hat und sagt, so Barbara, heute ist ein guter Tag, ich möchte mich durch tausende Zahlen durchwüsten. Es ist Zeit für Vertriebsmonitoring und Controlling. Lass uns loslegen. Den Enthusiasmus habe ich jetzt selten. Egal, in meinen Teams oder auch beim Kunden, kam so jetzt noch nicht vor. Vielleicht berichte ich in 10 Jahren was anderes. Aber das ist das große Missverständnis. AI, ich nenne sie ja, also besonders auch ChatGPT, also besonders die aktuelle Generation der Consumer-Anwendungen, der ChatGPT-Varianten und alle, die da draußen unterwegs sind, sind für mich ja harmoniesüchtige, psychopathische Praktikanten.
Oh, das sind vielen gefallen, und, die das jetzt hören.
Daran erkennt man auch, ob man einen Vortrag von mir war oder in einer Fortbildung oder einem Podcast, dann hat man das schon mal gehört. Harmoniesüchtig, warum? Weil sie halt einfach wirklich immer antworten mit all ihren Vor- und Nachteilen. Psychopathisch, weil sie Empathie vorspielen, keine echte haben. Und Praktikanten, naja, weil wir sie genau auf dem Niveau optimal einsetzen können. In dem Fall kannst du dir eine ganze Praktikantenarmee aufsetzen für die Dinge, die du zigmal tust, die aber wirklich administrativ sind, die Unsinn sind, die all genau diese Sachen eigentlich nicht erreichen, wo wir irgendwie sagen, hey, wir stehen im Kontakt oder wir machen jetzt den berühmten Closing Deal und sonst irgendwas. Wie oft ist vielleicht euch auch schon passiert, also ich bin da leider auch schuldig, man hat ja manchmal so ein Gefühl, ne? Also wollen wir mal den Kunden mal nachfragen, so dieses berühmte Bauchgefühl und dann kommen 1000 Dinge rein und dann hat man genau diesen einen Moment eigentlich so ein bisschen verpasst. Also deswegen nein, AI wird euch nicht arbeitslos oder sonst irgendwas machen, sondern es ist viel mehr, dass Arbeit anders verteilt werden kann, raus aus den nervigen Aufgaben, rein in eine mehr fokussieren auf Kreativität, auf echten Kundenkontakt, auf guten Austausch. Dafür ist eigentlich die Idee viel mehr da, anstatt halt sich ständig in der 35.000. administrativen Routineaufgabe selbst auf die Nerven zu gehen. Die natürlich notwendig sind, aber die halt jetzt auch nicht irgendwie der Traum der schlaflosen Nächte sind.
Ja, und ich sag mal, es wäre doch eine Komfortsituation. Ich sag mal, das ist wie meine persönliche Assistentin, die mir gewisse Arbeiten abnimmt im Alltag. Vor allen Dingen auch die Dinge abnimmt, die mich aufhalten, die ich auch vielleicht gar nicht so gerne mache, wie Vorbereitung der Buchhaltung für den Steuerberater. Ich bin froh, dass ich das nicht mehr selbst machen muss. Und wie toll wäre es doch, wenn ich aufgrund meiner Daten in meinem CRM die Vorschläge erhalte, Armin, der Kunde hat ein halbes Jahr bei dir nicht bestellt. Ruf ihn an, weil die Wahrscheinlichkeit ist bei über 75%, dass du hier einen neuen Deal abschließen kannst, wenn du jetzt in den nächsten Wochen die oder jene Schritte durchführst. Und dieses ganze Thema Predictive Analytics, also ich sag mal Bestandsdaten auszuwerten, um aus diesen Erkenntnissen zu lernen, kenne ich noch aus einer halb analogen Welt. Also wir haben das vor 20 Jahren schon im Telemarketing gemacht, dass wir durch Split-Tests einfach gemessen haben, Barbara formuliert jetzt den Abschluss in einem Verkaufsgespräch mit der Variante und Armin formuliert sie mit der anderen Variante und wir messen einfach unterm Strich, welche Variante ist erfolgreicher. Und übernehmen die erfolgreicher und die andere tilgen wir. Das ist ja, ich sag mal, eine ganz einfache, simple Logik. Und wenn KI mir jeden Tag Vorschläge macht, wen ich heute anrufen, besuchen sollte, empfehlungsgemäß, welche nicht, mir sagt, Mensch, da bist du nachlässig geworden, da mach noch mehr von dem, ja, vielen Dank, dann wünsche ich mir nur noch das Auto, was mich dann auch mit dem Autopilot dorthin fährt, dass ich während der Fahrt noch ein bisschen mein Lieblingshörbuch hören kann oder noch essen kann, Sushi essen kann. Was wird das für eine schöne Welt für den Vertrieb werden, oder?
Ja, für den Vertrieb, es hat halt wirklich einfach auch, ich sehe auch immer besonders, wenn ihr sowas wie, vielleicht habt ihr jemand, vielleicht ist es auch irgendwer auch bei eurem Schreibtisch, das Klassische, was wir ein bisschen aus größeren Sales- und Vertriebsteams auch können, das berühmte Sales Enablement, Sales Coaching, was hier so wichtig ist. Und auch da ist halt AI so ein richtig, richtig gutes, kleines Helferlein für euch, auch da euch nochmal zu unterstützen, ad hoc, solche Geschichten. Also ja, es ist halt echt ein großartiges Werkzeug. Es ist nicht ein Hammer und nicht alles ist ein Nagel. Aber die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig und die Scheu, ich würde mal behaupten, die Gefahr ist, wenn ihr es nicht nutzt, dass der Job nicht mehr da ist, ist sehr viel höher, als dass, wenn ihr es nutzt, damit macht ihr euch sehr viel attraktiver als mit einer, nee, so funktioniert das alles nicht.
Ja. Jetzt hast du eines gesagt, du hast gesagt, es ist großartig. In diesem Wort großartig steckt ja auch das Wort groß. Also, ich behaupte, dass viele Personen die Vorannahme haben, dass AI im Vertriebskontext etwas für große Organisationen ist. Also wenn ich eine Bank habe mit 50.000 Kunden und 5 Millionen Daten, dann macht es Sinn. Aber ich als Maschinenbauer mit 50 Kunden und 2 oder 4 Angestellten im Vertrieb, dort macht es keinen Sinn. Ja, richtig oder falsch?
Falsch. Ein bisschen unterscheiden muss man da schon. Natürlich hat so ein 50.000 Mann starkes Unternehmen oder auch Frau starkes Unternehmen andere Möglichkeiten, aber meistens eher andere Möglichkeiten, was außerhalb der Generative AI sich bewegt. Also AI ist ein riesengroßer Überbegriff, da fallen ja ganz viele Dinge drunter. Und das ist auch so ein bisschen die Krux, weil natürlich kann ich jetzt sagen, also wenn wir jetzt hier irgendwie wirklich sauberes Predictive Modeling betreiben, also wirkliche echte Hardcore-Voraussagen und Trendsanalysen und sonst was, das ist ein Datenschlachtspiel, ganz klar, definitiv. Aber auch da bin ich auch schon sehr überrascht worden, was auch ein kleiner Mittelständler brav über die letzten Jahre zusammengesammelt hat und was dann auf einmal geht. Also es ist weniger eine Aussage der Größe, als eher das Commitment zur Data Quality, also das Commitment zu sagen, wirklich, wir wollen data-driven werden und nicht eine Aussage der Größe. Und das Zweite ist, die Generative AI ermöglicht einfach Spielfelder. Also Generative AI ist ja nichts anderes als generierende künstliche Intelligenz. Und das sind Anwendungscases, die wir natürlich früher nur in Großunternehmen gehabt haben, weil es so aufwendig war, weil wir Teams dafür brauchten, sonst was. Und heute habe ich die gleiche Möglichkeit. Ich mache euch mal ein ganz pragmatisch praktisches Beispiel. Ihr seid ein kleines Vertriebsteam. Und der Armin, der macht jetzt aber dummerweise 6 Wochen Urlaub in Bangkok. Der Armin schreibt aber unsere besten Sales-E-Mails. Der macht einfach wirklich die besten, allerbesten Sales-E-Mails. Der normale Vorgang war jetzt, die Sales-E-Mails von Armin gehen nicht raus und das Rest vom Team kriegt damit keine so schönen Leads und keine so schönen Nachfass-E-Mails. Das heißt, unsere schöne, schicke Pipeline, die wir aufgebaut haben, verliert. Na, das Problem haben wir jetzt nicht mehr. Ohne viel Shishi können wir Sales-E-Mails von Armin nehmen, rausfinden, wie der das so schreibt und natürlich nicht 100% Armins großartige Sales-E-Mails nachbauen, aber natürlich das, was wir Tone of Voice nennen, also Natural Language and Processing, sogenanntes NLP, gibt es den sogenannten Tone of Voice. Das ist eine spezialisierte Formulierung für, um mit der künstlichen Intelligenz quasi zu sagen, in welcher Art und Weise sie schreiben soll. Das können wir problemlos analysieren und dann können wir das Ganze reproduzieren. Das heißt, ja, es ist vielleicht nicht unbedingt der gleiche Style, weil da natürlich persönliche Noten und sonst was von Armin sehr viel mehr drin sind. Aber natürlich trotz alledem, sind wir mal ehrlich, 0% oder 80%, ich nehme die 80%. Und das sind Anwendungscases. Das ist völlig egal, wie groß euer Team ist, wenn es auch schon nur eine Person mehr ist oder jemand mal hier Urlaub macht oder sonst irgendwas. Und das sind da, wo Anwendungscases im kleinsten Team liegen.
Wunderbar. Und ich glaube, wenn jeder mal sein Smartphone in die Hand nehme, müsste er sich eingestehen, dass er dort schon eine Menge an KI installiert hat, sei es Bildbearbeitung, sei es Textoptimierung, das Google Maps eben benannt. Also ich glaube, dass es da einfach auch eine Grauzone gibt, dessen, was so der normale Anwender gar nicht mehr mitbekommt. Ich habe seit einigen Jahren ein Festgeldkonto. Ich habe heute noch mit dem Chat wieder mit diesem Chatbot kommuniziert und hat mir ein Problem gelöst, weil ich meine Zugangsdaten nicht mehr hatte. Das war ruckzuck erledigt und natürlich ist bewusst, dass das jetzt eine KI ist, die dahinter sitzt, aber mir war mit einmal deutlich, Mensch, das Konto habe ich, glaube ich, seit 3 oder 4 Jahren. Seitdem nutze ich diese Chatfunktion bereits und ja. Das ist schon Alltag. Also, du hast gerade gesagt, das ist sicherlich für große Unternehmen, die damit auch natürlich nochmal ganz andere Datenmengen haben und sicherlich auch ganz andere Ressourcen, die das dann auch technisch orchestrieren können, nochmal was anderes als für den Maschinenbauer aus dem Sauerland. Aber die Anwendungen sind ja auch für den Kleinunternehmer verfügbar. Wir nutzen sie jeden Tag, also feuerfrei, nutzt es. Anderes Thema, womit ich dann oft als Frage auch konfrontiert werde, data-driven heißt, wir brauchen ja viele Daten, aber wir haben nicht mal ein einheitliches CRM. Wir haben so ein paar Daten im CRM, ein paar Daten haben wir im Warenwirtschaftssystem und dann haben wir die berühmten Excel-Tabellen, die Listen. Was machst du mit so einem Daten, Blumenstrauß, um es mal positiv zu formulieren. Wie geht man damit um?
Da ist mir der Maschinenbauer im Sauerland oder im Allgäu die einfachere Ausgabe. Du brauchst doch nicht glauben, ihr Lieben da draußen, dass wenn ich in ein großes, großes, großes Unternehmen komme, dass wir keinen Datenblumenstrauß haben, um das mal bei diesem Wort zu bleiben. Ich nenne das ja immer lieber meinen persönlichen Albtraum. Je größer das Unternehmen, umso größer ist mein Datenalbtraum. Also streich das mal aus, um euch eine kleine Referenzzahl zu geben. Wir müssen uns nicht mehr schlechter machen, als wir hier in Deutschland sind. Ja, wir sind ein hinten dran an vielen Ecken. Aber was die Data-Driven-Kultur angeht, international, den Einsatz von wirklich Scale-AI und Machine Learning und all dem ganzen schönen Spaß, der da dran hängt, das ist eine Spielwiese der letzten Jahre von den vielleicht Top 10% der Unternehmen international gewesen, und dann kommen da vielleicht weitere 10%. Also wenn wir da großzügig international denken, dass da vielleicht 25% der Unternehmen weltweit mal schon auf Stand sind. Jo. Ich gehe leider ins Grab mit ganz vielen NDAs, aber ich habe Einblick in so viele Unternehmen bekommen, da würdet ihr nie im Leben drauf kommen, dass wir das Volldesaster am Laufen haben. Also seid beruhigt. Aber das ist eine ganz klassische Herausforderung, klein ob groß. Du hast einen Datenblumenstrauß, du hast ein bisschen was hier. Du hast ein bisschen was da, du hast was in Excel. Die erste Stufe ist immer, bitte guck mal, dass wir zumindest alles digital haben. Wir müssen raus aus Papierland. Das ist wirklich, das ist dann, wo ich sage, okay, wir haben 2024. Also wenn wir jetzt noch alles auf Papier haben, wird es wirklich richtig gruselig. Gehen wir mal diesen Fall aus, und auch das habe ich jetzt, also sorry, da reden wir da meistens über ganz andere Nummern. Haben wir das alles irgendwo, dann ist natürlich eine Herausforderung, das alles mal irgendwie zueinander kombinieren. Dafür gibt es eine technische Lösung, die nennt sich sogenannter Data Lake, also ein grüner See, in den wir den ganzen Kladderadatsch reinschmeißen. Haben wir nur sehr strukturierte Daten, dann kommt auch sogenanntes Data Warehouse, also die berühmte Datenbank, mit ins Spiel. Aber eigentlich ist das, was man seit vielen Jahren macht, ist eben, dass man sogenannte Data Lakes aufbaut. Und nein, das kann man sehr einfach machen. Das ist nicht, dass ihr jetzt auf einmal die monströse IT-Abteilung dafür euch anlegen müsst. Und auch, bevor wir an diesem Punkt sind, kann man sich mal Ruhe angucken, was haben wir da, was brauchen wir. Und es wäre jetzt, ich mache das jetzt so lange, dass ich komplett gar nichts tun konnte, kam in den letzten 20 Jahren nicht vor. Ja, ich konnte manchen Wunsch nicht erfüllen, weil natürlich ist immer so, wir hätten gerne, der Klassiker ist immer, wir hätten gerne Dynamic Pricing, also bitte hier dynamische Preisstrukturen und auf der Marketingseite teilweise sehr schicke Sachen. Ja, ich kann nicht jeden Wunsch erfüllen, aber kriegen wir immer was hin, was das Unternehmen wirklich auch vorwärts bekommt, um mal zu sehen, wo eigentlich irgendwie der Charme liegt, der berühmte Return on Investment, aber auch der langfristige Erfolg, was es mit dem Unternehmen macht, ja. Aber ja, es ist natürlich so, und das ist auch mehr, das hat gar nicht so sehr mit AI zu tun, sondern eher mit so einem, ich würde sagen, so einem Mindset-Check-in. Wir haben 2024. Das mit dem Internet geht nicht weg. Und vielleicht sollten wir uns dieser Realität jetzt dann spinal in 2024 stellen. Und der entscheidende Vorteil, und das ist anders als früher, ich mache das so lange und ich konnte früher ganz bestimmten kleinen Kunden natürlich schon was anbieten, aber der kleine Kunde mit einem siebenstelligen Angebot matcht nicht so ganz. Und Zeitläufen und Zeiträumen, die Monate und Jahre sind. Herzlich willkommen in 2024. Wir können Projekte in sehr viel kleineren Summen realisieren, in sehr viel kürzerer Zeit. Denn AI ermöglicht auch, die technische Entwicklung ist massiv weitergegangen, sei es was der Code angeht, sei es was die Ressourcen angeht. Das heißt, auch für euch ist in dem Fall momentan, gibt es eine großartige Chance, zurück zu meinem positiv gesprochen maximal 25% überhaupt tun ist nur richtig. Ihr habt eine großartige Chance, quasi für das berühmte kleine Geld auch großartig aufzuholen. Also das ist das, wo momentan sehr viel Charme drin liegt.
Das finde ich eine schöne Botschaft für all die vielen Unternehmen, die sagen, wir hören das natürlich mit einem großartigen, mit einer riesigen Neugierde, aber wir haben natürlich auch einen gehörigen Respekt davor, was für ein dickes Brett da vor uns liegt, was wir bohren müssen möglicherweise oder auch wollen. Manche sind ja auch neugierig und sagen, wir wollen mal testen. Die Frage wäre ja, wie steigt man ein? Muss man gleich das große ganze Konzept bauen oder würdest du eher so im Sinne einer agilen Vorgehensweise sagen, holt euch eine gute Beraterin wie die Barbara ins Haus oder jemand anderes und fangt mal mit einem Teilprojekt an, kommt ins Tun? Weil eines hast du ja auch im Vorfeld gesagt, dieses Thema AI im Vertrieb ist ja kein Projekt, ist ja ein Prozess. Das heißt, wenn man damit anfängt, dann ist das ja nicht in 3 Monaten abgeschlossen. Also erstmal mit einem kleinen Anfang irgendwie ein Gespür dafür bekommen, weiterentwickeln oder was wäre so dein Ansatz?
Das meiste, was wir momentan sehen, ist, es gibt irgendwie ein oder zwei Personen im Unternehmen, die es ein bisschen vorantreiben und das sich einfach so ein bisschen ausprobieren. Die ersten Use Cases. Einfach mal ausprobieren, was geht und nicht geht und auch offen sein. Ich sage mal liebevoll, AI ist Teil der Data Science und wir produzieren sehr viele Sachen, die einfach auch in die Tonne gehören. Also das ist die harte Lehre auch jedes Mathematikers. Man braucht lange, bis was bei Gutes rauskommt. Die Idee dahinter ist aber einfach zu sehen, das ist da möglich und das ist da möglich. Und dann geht es sehr klar darum zu sagen, okay, wenn wir hausintern ein Commitment haben, dass wir dabei sind, dass das mit den Daten und mit dieser ganzen AI-Kladderadatsch-Seite wirklich etwas ist, was wir angehen möchten, wenn dieses Commitment da ist, dann gibt es eben die klassischen Varianten. Dann würde ich immer empfehlen, sich einen echten Profi ins Haus zu holen. Achtung, bitte einen echten Profi. Ein echter Profi macht das nicht erst seit November 2022.
Also,
kleine Warnung an der Stelle.
Du meinst einen jungen 20-jährigen Erfolgscoach, der mit Lamborghini auf der Facebook-Seite wirbt, den nochmal überprüfen.
Ich habe gerade sehr die Herausforderung, dass es leider sehr viele AI-Experten gibt, die, glaube ich, das Supervised Machine Learning nicht vom Unsupervised Machine Learning unterscheiden können. Und wenn wir Context-Token-Diskussionen führen, aussteigen, was ich meine. Nehmt wirklich, der Punkt ist, diese Berater und Beraterinnen gibt es, die sind wahrscheinlich teurer, als ihr denkt, aber dafür liefern sie auch das, was sie liefern sollen, euch wirklich an die Hand zu nehmen und echt eine Einschätzung zu geben, sodass ihr wirklich abschätzen könnt, was ist jetzt machbar, was ist in der Zukunft machbar, was hat es für Auswirkungen für uns und nicht quasi die berühmte Berater-Bingo zu spielen oder Lotto quasi, wer kann da jetzt was. Aber erstmal ein bisschen rumspielen, erstmal anfangen. Das ist das Allerwichtigste. Einfach mal anfangen, Gefühl für die Situation bekommen. Und dann entscheiden, okay, haben wir Commitment, haben wir das berühmte Buy-in, ne? Sind wir da, haben wir da Bock drauf? Und dann holt euch mal jemand ins Haus, der euch ein Feedback gibt. Ins Haus holen heißt normalerweise im ersten Fall einfach mal einen Termin vereinbaren, dass ihr mit jemandem schnackt, mit mir oder wem auch sonst irgendwas. So eine halbe Stunde, Stündchen, um eine Idee dafür zu bekommen, was realistisch ist. Und dann ist es meistens so zugegebenermaßen, dann kann man gucken, was ist jetzt wirklich der Hebel. Sind wir an dem Punkt, dass wir wirklich sagen, okay, also doch eher Datenstrategie, wir orchestrieren ein paar Use Cases, das hängt dann sehr davon ab. Aber auch das, sorry, das dauert keine 100 Jahre und das dauert auch keine Wochen an sowas, sondern das ist eigentlich, wenn es jemand kann, dann ist es auch sehr, sehr flott. Das sind die berühmten 1 bis 5 Tage Scoping-Workshops und dann steht der ganze Spaß auch mit ganz viel To-Dos für die Teams und sonst irgendwas. Aber es kommt auch sehr aufs Unternehmenssetup an, was man überhaupt machen will. Aber holt euch dann eine Referenzmeinung ein und dann wisst ihr auch ziemlich genau, wo ihr loslegen könnt.
Ja, das klingt doch sehr realistisch und auch greifbar. Also es ist ja auch, ich sag mal, es ist ja auch logisch, das ist ja das Schöne in deinem Business, wenn man das Prinzip verstanden hat, dass es darum geht, Daten zu analysieren, um daraus Erkenntnisse abzuleiten, seinen Sales Funnel, seinen Sales Cycle zu optimieren, wenn wir prognostizieren, dass wir im besten Fall damit eine Umsatzsteigerung oder eine Erfolgssteigerung im 1- bis 2-stelligen Bereich erzielen, dann ist vielleicht auch die Motivation deutlich höher, da auch Geld zu investieren. Ich frage ja auch meine Kunden, was ist es dir wert, wie viele Aufträge musst du mehr schreiben, damit du den Return Invest hast in dieser Maßnahme. Und wenn du dann auch noch versprichst, dass sozusagen das erste Projekt auch jetzt nicht Wochen und Monate in Anspruch nimmt, sondern innerhalb von Tagen im besten Fall die ersten Erkenntnisse herausputzen, die man im Vertrieb ja auch dann relativ schnell anwenden kann. Das ist ja einer der Vorteile im Vertrieb. Die Menschen, wenn sie eine Erkenntnis gewonnen haben, legen damit gleich los. Ja, also als Berater sehe ich im Vertrieb viele Vorteile. Es gibt auch Nachteile, aber eine Stärke ist sicherlich, dass wenn man sagt, wir finden das gut, was du sagst, Armin, dass sie da auch in die Umsetzung kommen. So.
Ja, also ich finde mal so ein ganz gutes Beispiel ist davon, übrigens witzigerweise eigentlich ein relativ großer Kunde, aber gleiche Herausforderung. Wir wissen alle, wie eng Budgetlinien momentan sind. Und wir haben einfach mal mit einem Kernteam, das klingt jetzt, weil ja immer so ein bisschen Prompt Engineering heruntergespielt wird, aber wir haben einfach mal einen Tag lang sauberes Prompt Engineering trainiert. Der Effekt war so krass, dass der Vorstand, der nicht an dem Workshop da war, weil für den Vorstand nochmal nachgebucht hat, weil sie es jetzt auch können wollen. Das ist aber genau das. Also man kann sehr schnell sehr coole Ergebnisse erzeugen, indem man mal so ein bisschen Grundlage geschrubbt hat. Und dann gehen die Türen da auch auf. Weil das ist halt das Schöne mit Generative AI, muss ich auch ehrlicherweise zugeben. bei den anderen Sachen war das immer sehr viel komplexer, weil wir sehr viel länger bauen mussten. Das Zeitalter haben wir nicht mehr. Schnelle, schicke Ergebnisse sind möglich. Und dann sieht man auch, ob man damit wirklich weitermachen will, ob das was ist. Und dann kriegt man auch alle mit ins Boot geholt.
Ja, also das ist schön, dass du das sagst, Barbara, weil ich werbe ja immer so mit meinem noch verhältnismäßig laienhaften Blick für diese Thematik, weil ich denke, hey, dahinter stecken so viele Chancen. Ich frage oftmals, hey, nutzt ihr ChatGPT oder andere Systeme, um einfach Texte zu schreiben? Ach nee, irgendwie nicht. Ich sage, Leute, ich schreibe meine ganzen Postbeiträge immer mit Hilfe von ChatGPT, weil einmal geht es deutlich schneller und ich habe einfach festgestellt, die Texte funktionieren einfach besser. Ich habe einfach ein besseres Engagement. Es funktioniert besser in weniger Zeit. Also,
stell dir vor, wir hätten das früher angeboten. Besseres Ergebnis in weniger Zeit, dann wäre das so gewesen, mit der, und gleich kommt der Lamborghini um die Ecke. Nee, ist es dann doch nicht. Also deswegen, jetzt haben wir so ein Tool, das das kann. Bitte, probier das aus. Und ja, da liegt echt, also ich bin zwar Mathematikerin, ich sage im Englischen ist immer Mathematician, not a Magician, aber der Effekt ist schon ein bisschen sehr cool.
Ja, ja, eben. Ich glaube, man muss das auch so ein bisschen aus dieser sehr naturwissenschaftlichen Ecke mal so rausholen, weil viele denken immer, das ist sowas Steifes, so wie Trigonometrie oder Parabeln oder Zylinderflächenberechnung. Hey, es ist ein System, was leichter zu erlernen ist, als, ich sag mal, die Steuerung unserer Wärmepumpe im Keller für unsere Heizung. Ja. Wenn man das System verstanden hat, und ich bin bei weitem kein guter Prompt-Ingenieur, ich schreibe das, ich sag mal, intuitiv, so wie ich das für richtig erachte, und jetzt sind schon die Ergebnisse besser. Wie gut würden sie werden, wenn ich jetzt noch dein Wissen hätte, Barbara? Dann würde ich ja durch die Decke gehen. Also die Lernkurve ist ja relativ steil, wenn man sich mit dem Thema ein bisschen auseinandersetzt und vor allen Dingen die Zufriedenheit steigt, weil jeder, der einen Marketing- oder einen Vertriebsfokus hat und mit einmal merkt, dass durch das Nutzen von Technologien die Ergebnisse besser werden, der wäre ja blöd, wenn er sagen würde, lehne ich ab. Also,
ja. Das ist also ihr werdet dann den gleichen Effekt haben wie alle. Und das gilt für sowohl meine Data-Driven-Kunden als auch nur für die Generative AI-Kunden. Wie haben wir denn das noch vor ein paar Wochen und Monaten gemacht? Weil es so zweite Natur, so natürlich ist, dass wenn das dann so, oh Gott, das will, jetzt muss ich, Moment, das Ding funktioniert gerade nicht oder ich sitze irgendwo und habe keinen Empfang, was mache ich denn jetzt? Wie haben wir das denn früher gemacht? Und früher klingt so, als wie vor 100 Jahren, da weiß es nicht mal ein paar Wochen her, es ist großartig. Ich erwische mich übrigens beim Gleichen. Also ihr könnt mich mit damit einzählen, ich denke mal so, oh Gott, das muss ich mit der Hand machen. Moment, wie war denn das jetzt nochmal? Wo habe ich angefangen?
Ja gut, dann kommt natürlich so die Aluhutträger, die sagen, und ich komme noch ohne Handy aus dem Wald
raus
und verlaufe mich nicht. Ja gut, okay. Aber gut, das sind sicherlich, ich sag mal, so Randerscheinungen, die hast du natürlich in jeder Gesellschaft, in jeder Branche. Ich glaube, für viele der Vertriebsverantwortlichen ist klar, AI ist im Vertrieb nicht mehr wegzudenken. Ich glaube, vielen ist noch gar nicht bewusst, wo bereits AI eine Rolle spielt. Du hast ein paar Beispiele genannt, CRM-Systeme, Cloud-basierte Systeme wie HubSpot, Salesforce und Co. Ich glaube, was viele noch brauchen, ein bisschen Hilfe, da an das Thema reinzukommen. Guter Tipp war, einfach mal mit irgendeinem Thema ein Projekt anzufangen, sich eine wirklich renommierte Beraterin oder Berater zu holen mit wirklich einer Erfahrung. Barbara, bist du irgendwie in der Öffentlichkeit zu sehen? Bist du, gut, du hast einen Lehrstuhl, wir könnten jetzt ja sagen, du lehrst, wir könnten jetzt ja sagen, wir schreiben uns alle nochmal an der Uni ein, aber bist du irgendwie auf Messen, Veranstaltungen oder bist du auf YouTube, auf irgendwelchen Kanälen zu sehen, zu hören?
Eine enge Schedule. Momentan, glaube ich, spreche ich ein- bis zweimal die Woche an diversen Offline- und Online-Formaten. Okay. Folgt mir auf LinkedIn, dann habt ihr die beste Chance. Ich habe langsam schon das Gefühl, ich bin auf Europa-Tournee. Ich habe letzte Woche digital in Nordamerika gesprochen. Also es gibt immer wieder von mir Offline- und Online-Veranstaltungen. Folgt mir auf LinkedIn, dann kriegt ihr da eigentlich das wirklich ad hoc am besten mit, weil es so viel auch ist. Auch an diesem Tage übrigens, nach dieser Podcast-Aufnahme, geht es danach nochmal genau so in ein solches Format heute. Also auch wieder weiter, es geht halt da weiter. Also ihr findet mich da auch immer wieder quasi zwischen gratis und zum kleinen Preis, diverse Konferenzen auch. Also man kann mir da ein bisschen enger folgen, dann kriegt ihr es sicherlich mit. Und ansonsten, LinkedIn ist momentan so die beste Anlaufstelle, auch für, wenn ihr sagt so, boah, ich weiß noch nicht genau, ob ich jetzt Beratung setze oder sonst was. Wir haben auch in-house offene Seminare und Veranstaltungen, auch wirklich für den realistisch kleinen Preis und so, dass man da wirklich eigentlich gut findet. Und ansonsten pingt mich einfach an, Ich habe auch großartige, sehr spezialisierte Kollegen. Wenn ihr also wirklich schon sagt, ich bin schon 3 Schritte weiter, dann kann ich euch auch an großartige Menschen, wenn ihr richtig noch tiefer und andere Probleme habt. Ich habe ein ganz großartiges Netzwerk an Leuten, die ich seit vielen Jahren kenne, also wirklich weiß, was die auch können und immer gerne auch nochmal sagst, so, da geht ihr lieber dahin und sonst irgendwas. Also deswegen, LinkedIn ist die einfachste Anlaufstelle zum Koordinieren und da kriegt ihr dann auch mit, wenn ich quasi auf Europatournee bin.
Super. Klasse, es gibt noch Karten. Barbara, vielen Dank, das war toll. Es hat wieder mega Spaß gemacht, mit dir zu sprechen und du bist eine super Netzwerkerin, das kann ich nur allen jetzt hier nochmal bestätigen. Du reagierst immer sehr, sehr schnell, das heißt, wenn jemand eine Frage an dich hat, man bekommt garantiert eine Antwort. Barbara, dann möchte ich dich nicht lange aufhalten auf deiner Tournee. Dein Tourneebus wartet wahrscheinlich schon draußen mit laufendem Motor.
Und das nächste digitale Event ist Gott sei Dank die Anreise. Sehr kurz, aber ja.
Wunderbar. Dann reicht es aber zumindest für nochmal einen frischen Tee oder Kaffee. Genau. Es war total klasse. Ich bin mir sicher, wir müssen dieses Gespräch irgendwann nochmal aufgreifen, weil im halben Jahr, in einem Jahr gibt es wieder völlig neue Trends, die wir da aufgreifen müssen. Von daher bleiben wir im Austausch. Barbara, es war super mit dir. Danke, dass du da warst.
Vielen lieben Dank für die Einladung und ich freue mich auf alles, was mit euch noch nachkommt. Bis dann. Bis dann.
Danke fürs Zuhören. Empfiehl meinen Podcast gern weiter und schreib mir, wenn du Fragen zu meinen Themen hast.